So, weiter geht's. Nachdem wir vorhin schon ausgiebig über den Reformstaatsvertrag und, das ließ sich nicht vermeiden, natürlich auch schon über die ein oder andere Streitfrage in Sachen Finanzierung gesprochen haben, wollen wir uns jetzt wirklich auf die Finanzfragen konzentrieren in dieser Runde. Die Akte Rundfunkbeitrag, Reformstau oder Neuanfang lautet die Frage, die man uns aufgegeben hat. Und Sie sehen es, die Bühne hat sich gefüllt. Eine kompetente Runde. Ich begrüße bei uns ganz herzlich Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien und natürlich die Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder. Ein ganz herzliches Willkommen an Karin Brieden, die Verwaltungsdirektorin und stellvertretende Intendantin des ZDF. Bei uns ist Professor Dr. Martin Detzel, Vorsitzender der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, Ihnen kurz als KIF bekannt und im Hauptjob Professor für Betriebswirtschaftslehre. Herzlich willkommen. Markus Kurze ist bei uns parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt und Vorsitzender des Vorstands der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen. Professor Dr. Mirko Peglow, geschäftsführender Gesellschafter der Pergande Group und Vorsitzender des MDR-Verwaltungsrats. Und last but not least, eine Kollegin, wo ich froh bin, dass wir noch ein bisschen neutrale journalistische Expertise in der Runde haben, nämlich von Claudia Tierschki, Redakteurin im Medienressort der Süddeutschen Zeitung. Ihnen allen ganz herzlich willkommen. Ja, Frau Raab, Sie saßen gerade bei der ersten Runde schon im Publikum und haben jetzt sozusagen das Unangenehmere der beiden Panels erwischt, weil Reformstaatsvertrag ist zumindest auf einem guten Weg, Finanzierungsstaatsvertrag nicht so ganz. Wie sehen Sie die aktuelle Lage, was Ihren Beschluss, den Beschluss der Länder angeht in Sachen Finanzierungsstaatsvertrag?
Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite aus. Ich möchte es mal so sagen, die Medienpolitik in Deutschland ist in einer guten Bewegung und das erfreut mich sehr, denn es ist wichtig für die Demokratie, dass wir unser duales Mediensystem mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich in das moderne digitale Zeitalter bewegt, effizienter und sparsamer wird, aufstellt und dass wir aber auch mit dem Reformstaatsvertrag, mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wir haben drei Staatsverträge aktuell im Ratifizierungsverfahren, dass wir auch den privaten Rundfunk in den Blick nehmen, dass wir Kooperationsmöglichkeiten ausweiten, dass wir aber auch den Jugendmedienschutz stärken und dass wir insgesamt auch versuchen, dieses System so zu stabilisieren, dass es in eine gute Zukunft gehört. Und dazu gehört natürlich auch die Finanzierung. Und wir starten jetzt auch in einem konstruktiven Verfahren, das Umlaufverfahren zum Rundfunkfinanzierungsverfahren. Staatsvertrag auf der Basis der Beschlüsse vom Dezember.
Was heißt das genau? Sie starten jetzt das Umlaufverfahren. Also wir haben zuletzt gehört, dass, glaube ich, drei Länder, drei Ministerpräsidenten nicht unterzeichnen werden. Wie ist also das weitere Vorgehen jetzt?
Das weitere Vorgehen ist ein Stück weit Working in Progress. Wir haben einen fertigen Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und einen Beschluss vom Dezember, den alle 16 Länder miteinander beschlossen haben. Und dieser Entwurf hat, oder was haben wir beschlossen? Wir haben beschlossen, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dem KEF-Verfahren weiter fortführen wollen. Aber die dritte Stufe des KEF-Verfahrens, einfach Gesetzgebung, dass wir die verändern wollen, dass wir einen Systemwechsel wollen, weg von diesem Staatsvertragssystem hin zu einer Widerspruchslösung, dass man aktiv begründet widersprechen muss, warum man einer Empfehlung der KEF, die ja fundiert ist, gut durchgerechnet ist, lässt, warum man der nicht folgen will. Also, und das ist ein wenig eine Logik, wie man die auch in der deutschen Gesetzgebung kennt. Sie kennen aus dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat, Einspruchsgesetze und Zustimmungsgesetze. Man muss jetzt quasi nicht mittels eines Staatsvertrages, der durch 16 Landtage muss kompliziert zustimmen, sondern man müsste aktiv widersprechen. Wir haben ein unterschiedliches Quorum, je nach der Beitragsempfehlung, uns angeschaut. Wann soll das wirken? Wir brauchen eine Zeit der Umstellung. Die KEF ermittelt die Finanzbedarfe immer alle 2 Jahre. Aber theoretisch könnte jeder KEF-Bericht auch ein Beitragsbericht sein. Üblicherweise sind das immer die KEF-Berichte alle 4 Jahre. Aber wir erwarten jetzt, ja, läuft ja schon die Bedarfsanmeldung für den nächsten. Und wir wollen die nächste Bedarfsanmeldung als Einstieg in den Systemwechsel vorsehen. Und das ist ein Verfahren, auf das sich 16 Länder verständigt haben. Und das ist im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag niedergelegt. Und das geht jetzt im Umlaufverfahren, das haben wir auch bei den letzten Staatsverträgen so gemacht, durch die Landtage.
Herr Kurze, wir haben vorhin gehört, was den Reformstaatsvertrag angeht. Damit werden Sie sich und die Kollegen in den anderen Landtagen demnächst beschäftigen, nachdem alle Ministerpräsidenten unterzeichnet haben. Was erwarten Sie im Hinblick auf den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag? Wann wird er bei Ihnen im Parlament landen?
Also wir werden uns auch zeitnah mit dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag beschäftigen. Wir haben natürlich auch schon gesehen, was im Vorfeld so verabredet wurde. Aber wir wissen natürlich auch, dass mehrere Ministerpräsidenten für ihre Länder erklärt haben, dass vor 2027 es keine weitere Beitragserhöhung in unserem Land geben wird. Und darauf haben wir uns ja alle verständigt und auf dem Weg dahin wollen wir ja mal schauen, was der Reformstaatsvertrag am Ende auch an Effekten erzielt. Ja, es ist ja schön, dass endlich die ersten Reformen, ich will es mal so sagen, auf den Weg gebracht werden. Und das ist ein richtiges Zeichen an alle Beteiligten. Und wir schauen am Ende mal, ob es auch die Effekte bringt, ob es auch zu Einsparungen führt, wie man sich das in der Politik vorstellt. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ich bin da schon überzeugt davon, dass es am Ende auch Effekte erzielt.
Jetzt gibt es eine Verfassungsbeschwerde von ARD und ZDF. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Herr Kurze, beeinflusst das für Sie, wie Sie über diesen Finanzierungsstaatsvertrag denken, wie Sie als Fraktion und als Parlament damit umgehen wollen?
Wissen Sie, ich bin ein direkt gewählter Landtagsabgeordneter. Mich haben meine Wähler in meinem Wahlkreis in Burg bei Magdeburg schon 5-mal direkt in dieses Parlament gewählt in Sachsen-Anhalt. Und die erzählen mir, wie sie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen, wie ihr Nutzungsverhalten ist. Und da gibt es nicht wenig, wo am Ende Kritik überbleibt. Und wenn wir uns in einer Situation befinden, wie momentan jetzt die tagesaktuelle Situation ist, dann befinden wir uns in einer der schwersten Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man sich das dann genau anschaut, sind knappe 20 Euro, auch wenn es für viele sicherlich nicht viel Geld ist, für viele Menschen ist es viel Geld. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass die Landtage am Ende auch nicht mit dem neuen Finanzierungsstaatsvertrag entmündigt werden, dass man nicht kleine Hürden einbaut, um am Ende dem Lästigen, sich mit da zu beschäftigen im Landtag, dem vorbaut. Ich meine, das Gefühl könnte man ja auch haben, weil das ist am Ende ja ein großer Baustein der Demokratie, dass sich die Landtage bisher immer damit beschäftigt haben. Und da muss es am Ende auch möglich sein, dass man auch mal den Finger hebt und sagt, nein, liebe Leute, stopp. Auch der KEF am Ende sagt, die Empfehlung mag richtig und wichtig sein, aber wir können momentan dem Beitragszahler keine Erhöhung zumuten. Es geht am Ende nicht nur um die Bürger, am Ende geht es auch um die vielen kleinen Betriebe, die kleinen kommerziellen Unternehmen, die am Ende auch mehrfach veranlagt sind, zig mehr diesen Beitrag bezahlen müssen und sich am Ende fragen, warum müssen sie so oft diesen Beitrag bezahlen und andere eben nicht. Wenn es ums Geld geht, dann geht es immer an die Substanz. Und wenn ich ein direkt gewählter Abgeordneter bin, habe ich noch eine andere Verantwortung als Abgeordnete, die über Listen in die Parlamente hineingekommen sind, denn direkte Demokratie funktioniert so, wie ich sie eben beschrieben habe. Und daher ist es uns wichtig, dass man am Ende auch ein Veto einlegt. Ich weiß, dass die Verfassungsbeschwerden natürlich schwer wiegen. Und wir werden uns auch gesetzestreu am Ende verhalten. Aber wir haben ja schon mal den Zeigefinger gehoben in Sachsen-Anhalt und haben gesagt, momentan ist das nicht die Zeit, um dem Bürger so etwas zuzumuten. Das war die Corona-Zeit. Sie werden sich alle daran erinnern. Und zu der damaligen Zeit hat man schon gesagt, es ist die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, den die Bundesrepublik erlebt. Und von daher kann man das nicht wegwischen. Und man muss sich am Ende, da spiele ich den Ball mal mit zurück, auch die Frage stellen, warum gibt es viele kritische Bürger? Und man kann das anhand von Umfragen sehen, die nicht wir gemacht haben, sondern andere. Man kann das dann in den Medien, Printmedien oder anderen Medien auch wahrnehmen. Warum ist am Ende die Stimmung so, wie sie ist? Den Ball, den glaube ich, den können wir nicht als Politik beantworten. Das müssen die Anstalten und die Fernsehsender dann eben am Ende auch selbst tun.
Herr Peglo, Ihr Intendant hat nicht vorhin hier auf dem Panel, sondern ich glaube am Montag im Rundfunkrat gesagt, dass er in diesem Jahr nicht mehr damit rechnet, dass ein Beschluss zum Finanzierungsstaatsvertrag gefasst wird, zumal jetzt auch noch Sachsen die Unterschrift verweigert. Schließen Sie sich dem an? Rechnen Sie auch nicht mehr damit, dass es da in 2025 zu irgendwelchen Beschlüssen kommt?
Gut, das ist jetzt Mutmaßung und mir liegt es fern, sozusagen eine Zeitschiene aufzuzeigen, aber wir haben auch im Verwaltungsrat schon sehr frühzeitig die Zeichen der Politik erkannt und sind schon irgendwie auch davon ausgegangen innerlich, dass es zu keiner Erhöhung zum 1.1. diesen Jahres kommt. Gleichwohl, weil eben das Verfahren, wie es etabliert ist, Gesetz gilt, haben wir die Finanzplanung eben auf Basis der Anmeldung gemacht, in der Erwartung oder der KEF-Empfehlung gemacht, in der Erwartung, dass diese Umsetzung auch kommt. Und jetzt beschäftigen wir uns schon sehr intensiv sozusagen mit diesen Ergebnissen der Nichterhöhung. Und das pflanzt sich natürlich immer weiter fort, weiter in den Wirtschaftsplan hinein. Also die ursprüngliche Erwartungshaltung, naja, vielleicht haben wir bis Jahresmitte dort ein Ergebnis. Die Hoffnung, die weicht nun langsam und wir denken schon darüber nach, was kommt danach. Und der Verwaltungsrat ist ja sozusagen in der Kernaufgabe sozusagen auch dafür verantwortlich, dass die Finanzen zusammengehalten werden. Und am Ende gibt es, was dann wieder nicht Verwaltungsrat ist, natürlich dann ganz konkrete programmliche Auswirkungen. Weil am Ende des Tages, und da spricht jetzt das Unternehmerherz aus mir, kann man eben den Euro, den man einnimmt, eben nur einmal ausgeben. Ja? Und irgendwo bleibt dann was auf der Strecke. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass sozusagen diese harten, aber dann unweigerlichen Einschnitte, die dann kommen müssen, vermieden werden, indem man sozusagen tatsächlich an dem derzeit bestehenden Verfahren festhält. Der KEF-Empfehlung, und Herr Ludwig hat es vorhin gesagt, ich sag mal, die Anmeldung der Rundfunkanstalten war deutlich höher und die KEF hat ja schon, sagen wir mal, nicht unerheblich den Rotstift angesetzt, hat nicht unerheblich gesagt, hier habt ihr Rücklagen, das könnt ihr aufbrauchen, das braucht ihr nicht. Das ist ja nicht sozusagen unerheblich gewesen. Und auch da spricht wieder das Unternehmerherz, wenn ich sozusagen eine Beitragserhöhung jetzt sehe, die wir diskutieren von knapp 3% über den gesamten Zeitraum, ist das sozusagen aus Unternehmersicht, Inflation, Sie wissen alles, was das mehr kostet, das ist praktisch nichts. Ich verstehe die Argumentation gegenüber dem Beitragszahler völlig, dass die Akzeptanz des Öffentlich-Rechtlichen besser werden muss, dass man das, ich sag's mal, wirklich auch gerne bezahlt, das sehe ich ein, aber das ist eine andere Sache und man kann sozusagen nicht das eine losgelöst von dem anderen sehen. Also ich denke, der Weckruf ist angekommen, der Reformwillen des Öffentlich-Rechtlichen ist da. Ich sehe es beim MDR, es ist ein schwieriger Prozess und größten Respekt vor Herrn Ludwig, auf welchen Weg er sich dort machen muss und das ist sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, was er da für Aufgaben vor sich hat. Aber im Grunde, um Ihre Frage jetzt tatsächlich zu beantworten, sehe ich das wahrscheinlich in 25 nicht, diese Erhöhung. Das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung. Was aber dann tatsächlich konkrete Auswirkungen sozusagen auf die programmliche Gestaltung haben wird, was ich zutiefst bedauere, dass man das nicht auflösen kann im Vorfeld.
Frau Brieden, wir haben Anfang April, reden wir darüber, dass möglicherweise irgendwann in Zukunft das Auswirkungen hat, die Herr Peglow gerade skizziert hat? Oder ist das etwas, was im Moment schon im ZDF konkrete Auswirkungen hat, dass es zum 1.1. nicht die eigentlich erwartete Erhöhung gegeben hat?
Also zunächst mal fehlen uns Beitragsgelder.
Nehmen Sie das Mikro ein bisschen näher, bitte.
Es fehlen uns Beitragserträge, weil wenn die KEF-Empfehlung umgesetzt worden wäre, wäre der Beitrag um 58 Cent zum 1.1.25 erhöht worden. Also insofern haben wir da einen Bedarf, der zurzeit nicht gedeckt wird durch die Erträge, die reinkommen, einen festgestellten Bedarf. Wir haben, das ist eben schon angesprochen worden, zurzeit Rücklagen, die aber in die Beitragshöhe natürlich eingerechnet sind und die eigentlich dazu dienen, vielleicht nochmal, weil das ein bisschen technische Frage ja immer ist, die KEF-Empfehlung, Heike Raab hat es eben angesprochen, war in den ganzen Jahren, die ich jetzt auch schon relativ lang überblicke, war immer auf 4 Jahre ausgerichtet. Auch die jetzige KEF-Empfehlung betrifft einen Zeitraum von 4 Jahren. Da sind in die Empfehlung alle Rücklagen, die wir bis dahin haben, eingerechnet. Und der Beitrag bleibt dann oder blieb bisher über 4 Jahre stabil. Er wurde in den 4 Jahren nicht mehr erhöht oder in anderer Weise angepasst. Ich habe aber in den 4 Jahren immer Kostensteigerungen gehabt, Tarifsteigerungen und anderes. Und insofern muss ich in den ersten Jahren einer Beitragserhöhung oder einer Beitragsperiode muss ich immer eine Vorsorge treffen, damit ich die Kostensteigerungen, die im Laufe der Periode kommen, abdecken kann. Wenn wir jetzt aber die Rücklagen schon aufbrauchen müssen, um den Bedarf in den ersten Jahren zu decken, weil die Erhöhung, die Beitragsempfehlung nicht umgesetzt wurde, dann fehlt uns das auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt. Im Moment setzen wir im ZDF da immer noch darauf, dass das staatsvertraglich gesicherte Verfahren noch umgesetzt wird. Wir wissen natürlich auch nicht, wann das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, aber im Moment gehen wir davon aus, dass die Empfehlung der KEF umgesetzt wird und dass wir dann bedarfsgerecht finanziert werden.
Herr Dietzel, wenn man sich ein bisschen mit der KEF beschäftigt, dann weiß man, dass Sie das nicht mal so eben nebenbei machen, sondern dass das richtig viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt. Wie blicken Sie auf den gegenwärtigen Zustand, wo der Finanzierungsstaatsvertrag jetzt steckt und wie sozusagen mit Timing hier umgegangen wird?
Wie viel Zeit haben wir denn? Also ich will mal versuchen, die Vielzahl der Fragen und Gedanken, die wir jetzt gehört haben, wieder zu zerlegen. Ich glaube, eins der Kernprobleme ist, und das merkt man in der Diskussionsrunde hier auch, dass viele Fragestellungen zu einem gesamten gordischen Knoten verknüpft werden und dann ein Alles oder Nichts am Ende herauskommen soll. Das dient der Sachlösung nicht. Das heißt, wir haben im Prinzip 3 Felder. Wir haben einmal das Feld, dass der Auftrag, der Finanzierung folgt, dass natürlich die Länder zu Recht die Kompetenz haben, den Auftrag neu zu formulieren. Und das tun sie auch, um zu aktualisieren, zeitgemäß zu machen, zukunftssicher zu machen. Der zweite Schritt ist dann jetzt die Frage des Reformstaatsvertrages im Entwurf. Der hat aber mit der Frage des Auftrages zunächst überhaupt nichts zu tun, weil die Finanzierung, und das freut uns natürlich sehr, dass das KEF-Modell anerkannt, europarechtlich und verfassungsrechtlich bis zur 2. Stufe, also bis zur Beitragsempfehlung der KEF unverändert bleibt. Die 3. Stufe ist eine Stufe, die mit den Anmerkungen von Herrn Kurzes sich verknüpft, nämlich die Empfindlichkeit gewählter Abgeordneter im Verhältnis zu dem, was das Verfassungsgericht gesagt hat, dass sie in Verantwortungsgemeinschaft nur gemeinsam von der KEF-Empfehlung wieder abweichen können. So, wenn man jetzt eine Lösung sucht, die einerseits das rechtliche Problem zwischen der Stellung von Abgeordneten und Verfassungsrecht lösen soll und gleichzeitig das Problem eines Reformstaatsvertrages und eines Finanzierungsreformstaatsvertrages lösen soll, dann glaube ich, wird das nicht gelingen. Man muss die Dinge zerlegen in die einzelnen Teilgebiete und dann können wir sagen, der Reformstaatsvertrag, wie er jetzt im Umlauf unterschrieben worden ist, ist ein Ansatz, der politisch genauso gewollt ist. Da ist die KEF raus. Die KEF muss nur prüfen, welcher Finanzbedarf sich daraus ergibt. Das wird sie dann tun auf der Grundlage des neuen Reformstaatsvertrages, wenn er Rechtskraft hat. Weil noch gilt der alte und das dann wieder den Bezug zu den 58 Cent. Für die ist der geltendere Staatsvertrag relevant. Wir können nicht auf eine Erwartung hin, was mal kommen könnte, sagen, was könnte denn dann ein passender Beitrag sein. So, der zweite Schritt ist dieses Modell. Da ist es selbstverständlich, den Ländern unbenommen zu sagen, wie sie die Lösung hinbekommen wollen zwischen Verantwortung der Parlamente, wann können sie Veto einlegen oder wie auch immer mitsprechen. Auch das ist keine Sache der KEF. Wenn es die Länder so haben wollen, schauen wir zu und sagen, okay, wir würden da nie was dazu sagen, außer, und jetzt muss ich doch etwas an Wermutstropfen verkünden, wenn wir befürchten müssen, dass es so überhaupt nicht funktionieren kann. Und darauf können wir gerne dann ja in die Diskussion gehen, nämlich zu dem Quoren mit den 5% und dann heruntergestuft auf die 3,5, 2% und drunter.
Dann gehen wir vielleicht gleich nochmal im Detail drauf ein.
Dann jetzt zu der Gesamtsituation, um deswegen zu enden. Ich glaube, alle Probleme sind lösbar, wenn wir nicht sagen, sie müssen in einem Schlag gelöst werden. Wenn wir sie dahin bringen, wie gesagt, Reformstaatsvertrag, Finanzierungsstaatsvertrag, Entscheidung der Länder und die 58 Cent, das ist das dritte Thema, ist laufendes Verfahren nach alter Rechtslage und da haben unverändert, und da kommen wir nachher sicher auch nochmal auf den Sonderbericht zu sprechen, da haben aus unserer Sicht unverändert die Anstalten eine Pflicht, dieses Geld einzufordern, weil sie nur so in der Lage sein werden, den geltenden Auftrag wie geplant umzusetzen.
Claudia, du hast den ganzen Prozess und die Diskussionen langjährig begleitet. Wie fällt dein Zwischenfazit aus? Wie gut ist der neue Finanzierungsstaatsvertrag von den Ländern gedacht und wie gut ist er gemacht?
Also vielleicht mal damit anzufangen, ich finde, es gibt ganz gute Gründe zu sagen, wenn ich eine Landesregierung bin, ich ratifiziere den jetzt nicht, denn im Moment erwartet man ja noch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und es ist ja auch gar nicht ausgeschlossen, dass die Richter dann etwas zu diesem neuen Vertrag sagen und sich dazu noch weitergehend äußern. Es gibt ja eine allgemeine Ratlosigkeit sozusagen auch strukturell. Und vielleicht kommt ja dann noch was ganz Unerwartetes. Insofern kann ich das verstehen, dass man da sagt, da warten wir ab, aus diesem Grund zum Beispiel. Die andere Sache ist natürlich, ist dieser Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag so ein bisschen Marketing. Denn zu sagen, wir wollen die Landtage jetzt über diese Widerspruchsregelung einbinden, ist eigentlich das Ganze nur umgedreht mit der Einschränkung über diese Quoten, über die wir gesprochen haben, also um das kurz zu erklären, bei einer bestimmten Steigerung des Beitrags durch die KEF müssen eine bestimmte Anzahl von Ländern zustimmen oder weniger Länder. Also es ist im Prinzip ein Verfahren, bei dem bis jetzt ein Land blockieren kann, wird aufgelöst und gestaffelt. Und ja, das kann man machen und das ist... Ja,
die Latte wird höher gelegt
und es ist der Versuch, dieses Verfahren zu entpolitisieren. Das gab es ja schon öfter, auch mit dem Indexmodell. Früher oder später wird man sich aber irgendwie damit befassen müssen, wie man diesen Dauerkonflikt löst, der immer zu diesen Friktionen führt. Und da ist einfach auch der Punkt, da haben wir dann den Brückenschlag zum Reformstaatsvertrag und auch zu dem, was Herr Kurze gesagt hat. Wenn es eine allgemeine Unzufriedenheit gibt mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann ist es eine Sache, die man jetzt versucht, von ganz vielen Seiten aus anzugehen. Es gehen die Länder an, es gehen die Sender an. Wir stecken ja in gewisser Weise seit 4 Jahren in so einer Sackgasse drin, in dem Verfahren. Und das liegt auch daran, dass die Länder und die Sender, also die Sender sind dabei, sich selbst und von außen in einem Reformprozess zu kommen, den es seit ihrer Gründung eigentlich so noch nicht gab, so tief und profund. Und keiner weiß so richtig, wie man das machen soll. Die Länder haben jetzt eine Weile versucht zu sagen, wir wollen gar keinen kleineren Rundfunk, wir wollen, dass ihr einfach billiger werdet. Also wir gehen jetzt nicht groß an die Strukturen ran. Sie sind jetzt an die Strukturen rangegangen, Frau Raab, ein Stück. Aber auf jeden Fall, es ging um die Frage, man wollte so ein bisschen die Gemütlichkeit aus den Sendern rausnehmen, die vermutete Gemütlichkeit. Und deswegen hat es auch nicht dazu geführt, dass große Strukturreformen auf den Weg gebracht wurden, sondern es ging darum zu sagen, wir wollen, dass ihr das, was ihr macht, anders macht, billiger macht. Und das ist so ein bisschen so ein Verfahren, für das es keine Regelung gibt. Ich drück's mal so aus. Und deswegen sind wir auch ein Stück weit da, wo wir jetzt sind. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass die Sender mit ihren eigenen Reformen nicht so rasend weit kommen. Und in diesem, das ist ein Konflikt, es ist ein, im Moment würde ich sagen, ein normales demokratisches Verfahren, in dem wir stecken und alle suchen Lösungen. Und jetzt muss man gucken, wie man da wieder rauskommt.
Frau Raab, helfen Sie uns weiter. Ich meine, Ihr Optimismus wirkt ja mitunter durchaus ansteckend und wahrscheinlich braucht man diesen Optimismus auch, wenn man so eine Koordinierungsfunktion von 16 Ländern erfolgreich ausfüllen will. Aber im Grunde genommen ist Ihnen die Finanzierungsfrage ein Stück weit entglitten, ob dieser eben beschriebenen Diskussion, oder?
Dem widerspreche ich ausdrücklich. Ich will nochmal das Wort der Verantwortungsgemeinschaft betonen. Wir Länder sind nicht nur nach dem Bundesverfassungsgericht in einer Verantwortungsgemeinschaft, sondern wir sind es im föderalen System. Und wir in der, als Rheinland-Pfalz in der Koordinierungsrolle, Ministerpräsident Schweizer und auch ich in der Koordinierungsfunktion, versuchen, einen Kompromiss mit allen Ländern hinzubekommen, auch was die Umsetzung der KEF-Frage angeht, aber auch was die gute Zukunft unseres öffentlich-rechtlichen Systems geht. Und wir waren wirklich auf der Zielgerade und Politikmanagement hat doch manchmal was mit Time-Management zu tun und haben nach Lösungen gesucht, wie wir diese dritte Stufe im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vielleicht anders lösen können. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns in zwei Urteilssprüchen Lösungen an die Hand gegeben. Entweder ein Index oder ein Mehrheitsentscheid oder per Verordnung das zu tun. Und wir hatten auch ein Rationalisierungssystem überlegt. Wir hatten viele, viele Modelle überlegt. Und jetzt will ich Sie mal an was erinnern. Wir haben letzte Woche Grundgesetzänderungen beschlossen. Was braucht man für Mehrheiten für eine Grundgesetzänderung? Eine Zweidrittelmehrheit. Im Länderkreis, in der Ministerpräsidentenkonferenz und bei dem Staatsvertragsratifizierungsverfahren gilt nicht das Änderungsquorum für ein Grundgesetz, sondern immer das Einstimmigkeitsprinzip. Und Zweidrittelmehrheiten sind für mich hochdemokratisch. Deshalb haben wir versucht, diese Gedanken in diesen Kompromissvorschlag einzubringen. Und als wir auf der Zielgerade waren, haben die Anstalten mitten in diesem Prozess vor der Dezemberentscheidung auch die Verfassungsbeschwerde erhoben. Ich kritisiere nicht diesen Vorgang, aber der Zeitpunkt war unglücklich gewählt. Das will ich ausdrücklich mal sagen. Das hat auch letztendlich dazu geführt, dass da Protokollerklärungen abgegeben worden sind. Manchmal ist ein geschicktes Zeitmanagement auch ein gutes Politikmanagement.
Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt gewesen für
ARD und ZDF? Man hätte ja mal unsere Entscheidung, also es wäre erfreulich gewesen, wenn wir im Dezember, wäre kein Zeit im Verzug gewesen, dass die letzte Verfassungsbeschwerde ist auch kurz vor Weihnachten eingelegt worden, haben wir alles gut gemacht. Jetzt will ich aber noch mal ein Wort sagen, weil ich selber 10 Jahre Landtagsabgeordnete war und medienpolitische Sprecherin. Es ist mir ein totales Anliegen, dass die Landtage nicht entmündigt werden. Und ich will das ganz ausdrücklich an Sie adressieren und will Sie aber auch genauso einladen, mit uns in den Diskurs zu gehen. Wir hätten mit einer übergroßen Mehrheit der Länder auch 58% Beitragserhöhung mitgemacht. Und dieser Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ist auch ein großes Angebot, dass wir in der Ländergemeinschaft zusammenbleiben. Und das würde ich mir wünschen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und unser Mediensystem.
Gehen Sie damit, Herr Kurze.
Natürlich lassen wir uns gerne wieder weiterhin einladen, dass wir da gemeinsam auch zu einem Ergebnis kommen. Das ist richtig. Aber wie gesagt, Sie müssen auch unsere Rolle ein Stück weit verstehen. Die Ministerpräsidenten können nur im Einstimmigkeitsprinzip zustimmen, wenn sie ihre Mehrheit im Landtag haben. Und wenn sie die nicht haben, dann erheben die natürlich ihren Zeigefinger und sagen, liebe Leute, wartet mal kurz. Wir haben zurzeit noch keine Mehrheit im Parlament, weil es eben noch Dinge gibt, über die wir reden müssen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das wissen alle hier, wenn wir ehrlich miteinander umgehen, hatte seine Bedeutung nach dem Krieg. Bis 1984 hatte er sein Alleinstellungsmerkmal. Dann hat Helmut Kohl die Privaten zugelassen. Hat er auch nicht so einfach mal so gemacht, war auch nicht so erfreut drüber damals, aber er hat sie zugelassen. Seitdem haben wir das duale System. Wie viele Anbieter wir heute noch haben, wissen wir auch. Sind noch unzählige dazugekommen, ja, Streamingdienste etc. pp. Das, ich sag mal, diese besondere Bedeutung des Öffentlich-Rechtlichen, ein beitragsfinanziertes Informationssystem mit Nachrichten, mit Kultur, mit Bildung, hat auch heute noch diese besondere Bedeutung, aber es gibt nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt halt, da muss man sich halt auch mit den Menschen unterhalten auf der Straße. Jeder hat ein anderes Nutzungsverhältnis und es ist nicht jeder bereit. Ich meine, die Frage stellt sich ja eigentlich nicht, ob er bereit ist oder nicht, weil jeder bei uns muss ja die Haushaltsabgabe zahlen. Ja, die Frage stellt sich halt nicht, und das habe ich mal mit Frau Dietzel hier vorhin diskutiert, ob sie überhaupt schon mal drüber nachgedacht haben, insgesamt, wenn man es von der anderen Seite mal sieht, was 20 Euro für andere Leute bedeuten. Es könnte eine Unfallversicherung sein, es könnte eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein, es könnte ein Handyvertrag sein, aber die Frage stellt sich für Otto Normalverbraucher nicht. Er hat den Rundfunkbeitrag zu zahlen, ob er guckt, hört oder eben nicht. Und deshalb und daraus sind wir da in einer besonderen Situation und haben seit 2020 gefordert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich zukunftsfest gestaltet, und dann muss es halt auch so gehen, dass er nicht größer wird, sondern vielleicht seine Größe behält oder sich ein wenig auch schrumpft, weil es gibt viel Gutes, aber es gibt auch viel Gleiches von Gleichen, und das könnten wir auch sicherlich einsparen.
Und das daraus folgt für Sie, wenn Sie das nach vorne gewandt sagen, das sieht der These auch zuneigen, erstmal abwarten, was der Reformstaatsvertrag bringt an Einsparungen, und dann entsprechend, also sozusagen der Zeitfahrplan der Länder.
Am Ende werden wir den Verfassungsauftrag umsetzen, das ist keine Frage. Aber ich bin schon gespannt, ob es wirklich Effekte bringt, der Reformstaatsvertrag, oder eben nicht. Ob wir auch da noch weiter nachschärfen müssen. Und es ist ja auch den Anstalten nicht verboten, selbst was zu machen. Das diskutieren wir ja auch schon über Jahre. Ja, wenn man selbst nichts macht, also wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja, das ist eine ganz einfache Aussage. Also. Und das hat Tom Buro am Ende seiner Amtszeit ja dann gesagt, wenn die öffentlich-rechtlichen Anstalten sich nicht den Reformen stellen, dann haben wir in 10 Jahren eine ganz, ganz andere Diskussion.
Ja, ich habe viele Wortmeldungen, vielleicht erstmal Herr Peglo. Also im Grunde, wir haben gelernt, ich überspitze es jetzt ein bisschen, ARD und ZDF sind schuld daran, dass es jetzt so eine verfahrene Situation ist, wegen des Zeitpunktes der Verfassungsbeschwerde. Herr Peglo.
Dann nehme ich jetzt meine Vorredner in Schutz. So wurde es nicht gesagt, aber mir liegen viele Dinge auf der Zunge. Vielleicht mal ganz kurz zu dem von Ihnen angesprochenen Timing. Ich meine, wenn Einstimmigkeit vorausgesetzt, so Umsetzung der Käferempfehlung die Bedingung ist, aber schon ganz klar aus verschiedenen Landtagen das Signal kommt, mit uns gibt es keine Erhöhung, dann hat, ich spreche jetzt für den MDR, der Verwaltungsrat, der frühzeitig in diese Diskussion eingebunden wurde, mit dem Intendanten, das ganz klar unterstützt, diesen Weg zu gehen. Weil wenn ich weiß, dass es so kommt, dann muss ich nicht bis 24.12. warten, bis ich das einreiche. Also ich fand, das Timing war gut, war richtig im Sinne der bedarfsgerechten Finanzierung nach dem gültigen Verfahren. Also da haben die Gremien den Intendanten, zumindest im MDR, voll unterstützt. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, das ist so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen so als Henne-Ei-Prinzip. Ja, ich verstehe, Herr Kurz, die Argumentation aus Ihrem Wahlkreis. Ich habe die gleichen Diskussionen bei mir im Unternehmen mit Leuten. Warum muss ich das bezahlen? Warum wird das teurer? Aber ich glaube, und das wird sich nie auflösen, wenn der Öffentlich-Rechtliche nicht dahin kommt, dass er einfach akzeptiert wird und dass man dankbar dafür ist, dass es den gibt. Und dafür sind die jetzt angestoßenen Reformen zwingend notwendig. Und irgendwann wird es diese Diskussion, das ist meine Hoffnung, gleich gar nicht mehr geben um diese 50 Cent. Und sehen Sie es mir bitte nach. Auch da ist die Politik verantwortlich. Diese 50 Cent pro Haushalt, 6 Euro im Jahr, was in den letzten 2 Jahren insgesamt passiert ist, beim besten Willen, also diese 6 Euro bezahlt man am Ende sogar noch gerne. Das ist meine persönliche Meinung. Und Unternehmen werden auch an anderer Stelle stark belastet, dass man die jetzt noch ranzieht in die Argumentation, Mensch, dann müssen wir es auch bezahlen. Also ich glaube, die Unternehmen haben in den letzten 2 Jahren genug gelitten, aus verschiedensten Gründen, aber teilweise eben auch aus politikgemachten Gründen. Aber das ist meine unternehmerische Einstellung dazu. Aber ich bleibe dabei. Die Reformen sind notwendig. Ich bin relativ jung im Verwaltungsrat, sehe ich ein. Ich lerne auch dazu, aber ich habe für meinen Dafürhalten manchmal auch hilft eine einfachere Sichtweise auch so von außen. Die Außensicht, die neue Außensicht bringt auch viele Dinge nach vorne. Und ich sehe das auch, dass viele Dinge, die sich gut etabliert haben, wo man hinterfragt, muss das so sein, kriegt man erstmal so einen gewissen Widerstand. Man spürt das ja. Aber ich sehe auch, dass viel in Bewegung ist. Aber es ist auch schwierig, diese, sagen wir mal, alteingesessenen Strukturen auch aufzulösen. Und das ist aber die Aufgabe, die ist klar erkannt. Und da kann ich nur sozusagen für den Verwaltungsrat des MDR sprechen. Wir unterstützen das voll. Wir fordern das auch ein, weil ich sehe das genauso wie Sie. Und jetzt haben wir in 10 Jahren eine völlig andere Diskussion. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Man kann nicht versuchen, alles auf einmal zu lösen. Man muss da jetzt einmal durch. Das ist bitter nach dem angemeldeten Verfahren. Aber mit dem ganz klaren Auftrag, jetzt legt endlich los und macht es. Und nicht erst in 10 Jahren, sondern in 2 Jahren. Da müssen Ergebnisse her. Und auch da spreche ich wieder für den MDR. Da gibt es enorme Einsparungen, die jetzt bereits identifiziert wurden, auch auf Vorgabe der KEF. Und das wird noch weitergehen. Aber das sind natürlich alles länger werdende Prozesse. Und die Ergebnisse sind nicht kurzfristig zu erwarten. Das sind mittelfristig bis langfristige Ergebnisse. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg. Das sage ich zu als Verwaltungsratsvorsitzender des MDR. Und das ganze Gremium unterstützt. Und wir sind uns da immer sehr, sehr einig.
Frau Brieden.
Ja, kann da nahtlos anschließen. Also einmal, ich habe natürlich auch großes Verständnis für das, was Heike Raab gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist, eine einstimmige Entscheidung in so schwierigen Zeiten, wie wir sie haben, im Kreis der Länder zu erreichen. Und ich erkenne wirklich die Anstrengungen an, die gerade Rheinland-Pfalz als Vorsitzland da unternommen hat. Also das ist uns schon bewusst, welche Schwierigkeit das bedeutet. Deswegen begrüßen wir auch im Grundsatz den Rundfunkfinanzierungsänderungsstatus, Staatsvertrag, der jetzt im Entwurf vorliegt, wo wir noch nicht genau wissen, ob er auf den Weg gebracht werden kann, weil er schon dazu führt, diese dritte Stufe, die eben angesprochen wurde, des KEF-Verfahrens zu vereinfachen. Das sehen wir auch so. Es gibt noch ein paar Details, über die man noch mal reden müsste, aber im Grundsatz ist das, glaube ich, schon der richtige Weg. Der andere Punkt, der richtige Zeitpunkt für die Verfassungsbeschwerde. Es hätte keinen richtigen Zeitpunkt gegeben. Sie haben es ja eben in der Frage auch schon angesprochen. Vorher, das wäre eigentlich schon zu einem früheren Zeitpunkt notwendig gewesen, weil es schon fast theoretisch nicht mehr möglich war, dass zum 01.01.25, zu dem Zeitpunkt, als wir die Klage eingereicht haben, die KEF-Empfehlung umgesetzt wurde. Davor waren die Landtagswahlen im Osten. Das war auch nicht der richtige Zeitpunkt. Und Heike, wenn wir jetzt danach gesagt hätten, es wurde ein Finanzierungsänderungsstaatsvertrag beschlossen und wir hätten dann gesagt, wir gehen nach Karlsruhe, wäre es auch auf jeden Fall der völlig falsche Zeitpunkt gewesen. Also es hätte keinen richtigen Zeitpunkt gegeben. Wir haben, glaube ich, relativ lang gewartet, so lange wie es nur irgendwie möglich war, weil wir auch die Hoffnung hatten, dass es noch eine einvernehmliche Lösung gibt. Aber ganz wichtig, wenn ich das noch sagen darf, ist mir, weil eben, ich hatte gesagt, die Gemütlichkeit muss mal bei den Rundfunkanstalten raus. Also die Gemütlichkeit, die ist schon ganz, ganz lange vorbei. Das möchte ich schon noch mal an der Stelle ansprechen. Und Herr Kurz, Sie haben gesagt, ihr dürft nicht immer weiter wachsen. Wir wachsen nicht weiter. Bei einer Steigerungsrate, die KEF-Empfehlung entspricht, das sind 0,8% pro Jahr Steigerung. Bei der Inflationsrate, die wir in den letzten Jahren hatten, da kann man wirklich von Wachsen nicht mehr sprechen. Und Reformen haben wir, sie sind von der KEF angestoßen worden, aber Reformen haben wir auch schon vorher auf den Weg gebracht. Und zwar erheblich.
Herr Detzel, helfen Sie uns ein bisschen weiter, was realistische Erwartungshaltungen jetzt nach vorne angeht. Also der Reformstaatsvertrag tritt mutmaßlich im Dezember in Kraft, führt zu Einsparungen und ab 2027 tritt dann die neue Beitragsperiode in Kraft nach dem neuen Finanzierungsstaatsvertrag. Wie realistisch ist dieses Szenario?
Ich möchte vielleicht mit einer Aussage noch kurz aufräumen, die permanent kommt und auch bei der 100. Wiederholung nicht richtig ist. Die Aussage, dass man nicht für etwas bezahlen möchte, was man nicht nutzt. Herr Kurzer, wie viel bezahlen Sie für die Finanzierung des privaten Rundfunks in Deutschland, obwohl Sie ihn vielleicht nicht nutzen? Sie können die Frage nicht beantworten. Logischerweise nicht, weil sie es bezahlen mit jedem Produkt, das sie kaufen, wo der Werbepreis als Produktelement einkalkuliert ist. Das heißt, die Logik ist einfach, und das systematisch ist in Ordnung, aber es ist nicht in Ordnung, so zu tun, als ob ich mich den Kosten des privaten Rundfunks entziehen könnte, dadurch, dass ich ihn nicht nutze. Sie entziehen sich nur dadurch, dass sie alle Produkte nicht kaufen, für die ein Werbekostenaufschlag drin ist, der im Preis einkalkuliert ist, und damit werden die Werbekosten bezahlt, mit denen sich der private Rundfunk finanziert. Das heißt, so transparent wie beim Öffentlich-Rechtlichen, wo in die KEF noch unter Verwahrung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einen Beitrag nennt, der zu bezahlen ist, um den verfassungsgemäßen Auftrag zu erfüllen. So eine Transparenz werden Sie bei den Privaten nicht finden. Das ist okay, weil das System relevant ist. Aber ich darf nicht so tun, als ob ich mich dort verweigern könnte und hier nicht. Das sind zwei Welten, die haben nichts miteinander zu tun. Das nur mal zur Klarstellung von...
Und jetzt noch meine Frage. Jetzt
zu Ihrer Frage, nur weil das immer wieder kommt und es stimmt einfach so nicht. So, jetzt zu Ihrer Frage. In dem Reformstaatsvertrag steckt natürlich ein Dilemma drin oder zwei Dilemmas drin. Das eine ist, dass er nicht 29 beginnen soll, sondern 27. Mit dem Beginn 29 bräuchten wir hier wahrscheinlich gar nicht zu sitzen. Es hätte keine Klage gegeben, wenn die 58 Cent umgesetzt worden wären. Es wäre ausreichend Zeit gewesen, sich darauf vorzubereiten, auf die ganzen Änderungen. Und man hätte schön von der Politik sagen können, das sehen wir, was wir erreicht haben. Und wir haben jetzt beitragsbremsend Folgendes erreicht, was noch nie erreicht worden ist. Die ganzen Vorteile gehen unter in jetzt dieser unwürdigen fast Diskussion über den Beitrag. Die Problematik entsteht dadurch, dass es auch ein Sondergutachten gab, das die KEF geliefert hat. Und im Sondergutachten kamen wir zu dem Ergebnis, dass es keine nennenswerten Einsparungen vor 29 gibt, auch wenn man die Reformvorschläge, die wir damals im Auftrag der Länder geprüft haben, die noch rechtzeitig hätte umsetzen können. Das ist ja die zweite Frage, ob das rechtzeitig überhaupt noch geht. So. Jetzt kommen die Länder und sagen, wir weichen vom KEF-Vorschlag ab, diese Durchmischung wieder, und zwar in den laufenden Anmeldezeitraum hinein, 25 bis 28, und sagen, ab 27 wirkt der neue Auftrag und führt zu Einsparungen. Das Problem ist, wenn man davon abweichen will, muss man das nicht nur sagen, sondern muss es begründen und bewerten. Eine solche Bewertung liegt uns aber bisher nicht vor. Warum hätte sie vorlegen müssen? Weil verfahrensmäßig, das klingt formal, aber es ist wichtig, weil es Verfassungsschutz und Rechtsschutz ist, die KEF auf der Bewertung der Länder eine neue eigene Bewertung machen können muss, mit einem neuen Beitragsvorschlag, der dann die Grundlage für wieder die Parlamente ist, ob sie jetzt mit dem neuen einverstanden sind oder nicht. Das würde bedeuten, aber wir müssen es irgendwie bewerten können. Unsere eigene Bewertung sagt aber, bringt fast nichts. Das heißt, wir kommen hier ins Dilemma, dass die beiden Wege nicht zusammenzuführen sind. Und zwar deswegen, da kann man noch einen Schritt zurückgehen, weil man sich bei den Ländern sehr früh auf Beitragsstabilität festgelegt hat. Im Dezember 24 hat man schon beschlossen, es gibt keine Beitragserhöhung. Zu dem Zeitpunkt hat es auch noch gar keine Anhörung und nichts gegeben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir können es noch viel mehr vertiefen, welche Probleme da drinstecken. Das Kernproblem ist, wäre man bei 29 geblieben, wären alle Dinge machbar gewesen. Die Auftragsänderung mit großem Applaus, der Reformstaatsvertrag in Ruhe abgestimmt. Jetzt durchmischt man alles und kommt damit ins Dilemma, dass man im laufenden Verfahren die Spielregel ändert und nur dagegen geklagt wird.
Frau Raab, unrealistisches Timing und verfassungswidriges Vorgehen.
Nee, eine Ergänzung. Wir haben eine besondere Situation. Erstens mal das große Reformwerk, und ich will auch hier ein Dankeschön an die Anstalten richten, sowohl ARD, ZDF und Deutschlandradio, und geklagt oder Verfassungsbeschwerde eingelegt haben ja nur die Arbeitsgemeinschaft der ARD und das ZDF, das Deutschlandradio nicht. Die sind auskömmlich finanziert, weil es gibt Beitragsmehreinnahmen. Erfreulicherweise ist Deutschland relativ gut durch diese Krisen, Corona und auch Ukraine-Krieg folgen dadurch gekommen. Wir haben Beitragsmehreinnahmen, die in einer Sonderrücklage 3 liegen, die die KEF veranlasst hat. Und warum Sonderrücklage 3? Bei den ersten beiden durfte ich auch schon mitdiskutieren und wirken. Damals haben wir die politisch immer verfügt, da sollte der Beitrag mal gesenkt werden. Da haben wir gesagt, nee, wir senken den nicht. Wir wollen im Sinne der Beitragsstabilität einen Jojo-Effekt vermeiden. Und haben Sonderrücklagen gebildet. Das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren die Beitragsanpassungen immer sehr, sehr moderat gewesen sind. Und nun reden wir über eine Summe oder von einem Betrag wahrscheinlich von 1,2 Milliarden Euro, der zufällig durch diese Beitragsmehreinnahmen entstanden ist. Und deshalb sind wir Länder der Auffassung, dass das auskömmlich sein müsste und angemessen sein müsste, wie wir es in einem Erörterungstermin auch mit der KEF und den Anstalten zum Ausdruck gebracht haben, die 2 Jahre zu überbrücken, bis dann 27 der neue Bericht vorliegt. Da kann man unterschiedlicher Auffassung drüber sein, aber wir sind überzeugt, dass, weil die Anstalten sich so anstrengen und auch Tempo reinbringen, Herr Himmler hat eben das Streaming-Netzwerk genannt, die Reduzierung der Hörfunkprogramme. Bei den Spartenkanälen wird es etwas weiter gehen. Wir werden Möglichkeiten der Zusammenarbeit schaffen. Zusammenarbeit muss die Regel sein. Nur ein paar Stichworte. Es wird Effekte geben, die die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiterhin extrem hochhalten, weil das brauchen wir, und die aber effizientere Möglichkeiten schaffen werden. Das ist unsere Begründung, mit denen wir uns auch in die Öffentlichkeit und auch gegenüber Karlsruhe aufstellen werden.
Herr Ditzel, ganz kurz zur Sonderrücklage 3. 2 Worte.
Also erstens, Sie kennen die Aussage, die Sonderrücklage 3 ist bereits eingepreist. Der entscheidende Punkt ist, wenn ich jetzt auf 2 Jahre das Ganze verkürze. Und deswegen zur unterschiedlichen Sichtweise. Es gibt keine lineare Verteilung über die 4 Jahre. Die Länder, die Anstalten melden für 4 Jahre an, sind in der Disposition innerhalb der 4 Jahre weitgehend frei. So, wenn wir jetzt auf 2 Jahre verkürzen, ich habe 2 einfache Beispiele gemacht. Wir rechnen im Moment mit stark steigenden Personalkosten, weil der Tarif der Länder jetzt wirksam wird, und denken Sie an sowas wie Vorlauffinanzierungen für Rationalisierungsinvestitionen, die dann in der Zukunft eine Prämie bringen. So, wenn ich jetzt über 4 Jahre plane, dann können sagen wir, okay, es gibt eine Anschubfinanzierung, dann kommt die Prämie aus der Verbilligung. Das gleicht sich über die 4 Jahre, kommen wir dann mit weniger Geld aus. Nehmen Sie den Anstieg der Lohnkosten, wo wir davon ausgehen, Personalkosten, das wird sich auch wieder abflachen, weil die Inflationsrate wieder zurückgeht. Wirkt sich über 4 Jahre wieder dämpfend aus. Wenn ich das Ganze auf 2 Jahre verkürze, habe ich nur die Teuerungsphase am Anfang drin, den Rest nicht. Deswegen ist die Wirkungskette vorab, die Sie beschreiben, natürlich richtig. Aber es ist eine Seite der Medaille. Es fehlt die Aufwandseite in ihrer Wirkung. Und deswegen sagt die KEF, ohne eine Anmeldung für genau 2 Jahre, wo sowohl die Aufwandseite wie die Ertragsseite drin ist, können wir keine Aussage machen, ob über- oder unterfinanziert. Sondern es ist eine Meinung, eine Vermutung. Zu Recht auch gesagt, wir glauben. Aber das reicht der KEF nicht. Warum? Weil am Ende wir eine Empfehlung geben, die der Bürger zahlen muss, wenn sie denn dann durch ist. Und wir können nicht aufgrund einer Meinung eine Empfehlung geben, du musst so viel zahlen. Wir rechnen und sagen, das ist unter Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ein Beitrag. Drunter geht es nicht, aber teurer wäre es auch nicht. Und dazu brauchen wir eine Anmeldung.
Claudia, du hast schon vor einer Weile gezuckt,
ja,
jetzt bist du dran.
Ich zucke hier gerade ständig, aber es ist, was Herr Ditzel sagt, ist natürlich total nachvollziehbar. Und die Sache ist ja, die KEF ist ja ein sehr gutes Verfahren, das die Länder eingesetzt haben. Auch Herr Ditzel ist von einem Bundesland entsandt worden. Die Länder sind da nicht so ganz verfahrenssicher in ihrem eigenen sozusagen Gesetzgebungsverfahren, wie sie das mit ihren eigenen Regelungen in Einklang bringen. Und deswegen, ich glaube, der Punkt ist hier eigentlich auch ein anderer. Es geht immer um die Frage, sind die überfinanziert? Aber das ist eine gefühlte Überfinanzierung. Es geht nämlich letztlich um die Frage, wie gut ist das Programm? Also wie gut wird das Programm wahrgenommen? Da hat man sehr oft in letzter Zeit den Eindruck, dass manche Bundesländer einfach diffus aus irgendeinem Grund, den, keine Ahnung, vielleicht Populismus, vielleicht auch nicht, sagen, keine Erhöhung. Und es gibt andere, die haben sehr klare Vorstellungen davon, was sie ändern wollen. Wir haben zum Beispiel in Brandenburg gerade gesehen, dass die einen sehr konkreten Landesstaatsvertrag geändert haben. wo sehr viele Vorstellungen eingebracht wurden, die nach Sicht der dortigen Regierung für mehr Zufriedenheit sorgen sollen. Aber letztlich geht es doch immer um die Frage, ist genug Geld fürs Programm da? Und wir hatten in der Vorbereitung immer mal die Frage, ist denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk unterfinanziert? Man kann jetzt die Frage stellen, also technisch, es gibt eine technische Frage, eine technische Antwort darauf und es gibt eine Frage, die inhaltlich ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist programmlich unterfinanziert, denn es gibt viel zu viel Geld, das in die Strukturen fließt, nach wie vor. Und die Rundfunkländerkommission hat in dem Rundfunkstaatsvertrag jetzt versucht, in dem Reformstaatsvertrag diese Strukturen etwas zurückzufahren, aber sie haben sich gescheut, weit genug zu gehen, so weit, wie es der Zukunftsrat zum Beispiel vorgeschlagen hat. Wir haben im Moment die Situation, dass dort, wo die Sender selber rationalisieren, kommen sie zu einem Prinzip der Zentralisierung. Die ARD macht Kompetenzzentren, die ARD bindet sozusagen ihre eigene Logik in der Mediathek an einer zentralen Stelle auf. Ich finde es ziemlich widersinnig, dass das Programm zentralisiert wird, während die Strukturen kostenaufwendig dezentral bleiben. Und deswegen ist die Frage des Finanzierungsstaatsvertrags einfach untrennbar verknüpft mit der Struktur der Sender. Und die Akzeptanz, die Sie ansprechen, hat ganz viel damit zu tun, wie viel Kreativität ist denn finanziell möglich. Und das ist der Punkt, um den es viel zu wenig geht, finde ich, weil die Strukturen, natürlich gibt es eine technische Frage und Herr Detzel kann das ausrechnen, ob die Sender unterfinanziert ist. Die Frage ist, wie viel Geld haben Sie übrig für Kreativität und fürs Programm und was hat das zu tun mit der Frage der Strukturen und ist man da weit genug gegangen und ich glaube nicht.
Herr Piglow, ist das, was Claudia Tierschi sagt, wie stark erwächst daraus eine Verantwortung der Anstalten selbst, eben noch sehr viel entschlossener vorzugehen und wie stark eine Verantwortung für die Länder eben anders, stärker nachzuschärfen?
Gut, ich meine, jetzt muss man erstmal in die konkrete Umsetzung des ersten Aufschlages gehen, sofern die Reformstaatsverträge sozusagen ihre Wirkung entfalten. Und dann kann man das, wie Sie gesagt haben, nach einer gewissen Zeit erstmal bewerten. Die Rundfunkanstalten sind sich schon sehr darüber bewusst, dass es so, wie es bisher lief, nicht weitergehen kann und dass es zu Einschnitten kommen wird. Und das, was man macht, noch besser werden muss, noch attraktiver werden muss, um einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten. Von daher würde ich sagen, ist der Auftrag jetzt sozusagen klar erteilt und ich gehe davon aus, dass diese Reformstaatsverträge umgesetzt werden und in der Ausgestaltung sozusagen von den Rundfunkanstalten angenommen werden und die Effekte sieht man dann. Und wie gesagt, das sind ja zwei Sachen. Es sind auf der einen Seite finanzielle Auswirkungen, die sich dadurch jetzt schon unmittelbar ergeben, aber eben doch programmliche Auswirkungen. Und dem Ganzen muss man jetzt einfach mal ein Stück weit Zeit geben. Aber ich glaube, der Auftrag ist ganz klar angekommen und die Diskussion, ich glaube, jeder ist eigentlich diese Diskussion leid und man möchte eigentlich sozusagen wieder in ein normales Arbeiten reinkommen und ich glaube, die Rundfunkanstalten sind nicht happy mit der Diskussion, die Politik ist nicht happy mit der Diskussion. Im Grunde wollen wir alle gemeinsam das Gleiche, einen gut finanzierten und einen sehr schlagkräftigen öffentlichen Rundfunk für, sagen wir mal, eine gute Berichterstattung. Das ist, glaube ich, das, was uns eint. Die Diskussion ist momentan etwas zäh, aber ich bin guter Hoffnung, dass sich die in den kommenden Monaten auflöst und wir vielleicht in 2-3 Jahren hier uns auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, das haben wir gut gemacht.
Wir haben noch ein paar Minuten, vielleicht Zeit für 1 oder 2 Fragen aus dem Publikum. Ich schaue mal zu Ihnen. Ja.
Dankeschön. Mein Name ist Felicia Möhle, ich bin ZDF-Fernsehrätin für den Freistaat Thüringen, für den Querweg-Verein. Es gibt ja verschiedene Punkte, die mit der Finanzierung des Staatsvertrages auch noch relevant sind, die noch nicht so ganz angeklungen wurden. Da geht es zum Beispiel um Verteilungsfragen, das heißt die Frage, wenn es darum geht, wie die Finanzierung stattfinden kann. Warum kann man da nicht zum Beispiel auch drüber nachdenken, wie man ärmere Haushalte entlasten kann und reichere Haushalte belasten kann? Das ist eine Frage, die zum Beispiel, wenn man nur drüber spricht, wie kann man diese paar Cent drücken oder irgendwelche anderen inhaltlichen Punkte machen. Darüber wird dann gar nicht gesprochen, dass momentan alle Menschen, quasi auch Studenten, Auszubildende oder arme Menschen, denselben Beitrag zahlen müssen. Und da geht es natürlich dann auch noch weiter. Wir haben mit der Finanzierung das Problem, es wird immer nur drüber gesprochen, wo kann man kürzen, aber nicht, wo kann man stärker investieren. Wir reden über Kürzungen im Kulturbereich, im Informationsbereich, im Jugendbereich, gerade die Bereiche, die in den aktuellen Zeiten besonders wichtig werden, in Fokus zu nehmen, stärker finanziell zu untersetzen, um sich gegen autokratische Systeme wie in Russland oder auch in den USA, was sich dort gerade entwickelt, dort als europäische Gemeinschaft entgegenzutreten, dass wir dem nicht durch Kürzungen in ganz falsche Fahrwasser geraten. Und da würde ich gerne mal einfach die Frage stellen, wie da die Perspektiven sind, auch solche Seiten mit zu berücksichtigen.
Frau Raab, vielleicht erstmal die erste Frage. Gestaffelte, gesplittete Rundfunkbeitrag je nach Haushaltseinkommen.
Wer arbeitslos ist, wer ein Härtefall ist, zahlt keinen Rundfunkbeitrag. Sie können eine Beitragsbefreiung, kann man beantragen, aber die Historie des Beitrags, warum er nicht gestaffelt ist und warum wir dahinter kein großes System haben, entspricht dieser Bundesverfassungsgerichtssprechung, dass quasi ein demokratisches Grundnahrungsmittel ist und der Grundversorgungsauftrag geschaffen wird durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dieser hohe Anspruch ist eben die Grundlage für den einheitlichen Beitrag und dass es hier keine Staffelung gibt. Und wir haben in der Ländergemeinschaft, diskutieren wir immer wieder darüber, aber wir haben bisher daran festgehalten, aber es gibt die Möglichkeit der Beitragsbefreiung und von der kann man Anspruch nehmen. Und ich sage, Sie haben so viele Sachen gerade angesprochen.
Der zweite Teil der Frage vielleicht an Sie, Herr Detzel, weil die KEF ja immer wieder auch sagen wir mal, Sonderaufwand berücksichtigt hat im Laufe der Jahre, wäre das sozusagen, ich fasse das jetzt mal in ein, zwei Schlagworten zusammen, ein Sonderaufwand Demokratiestärkung, wäre das aus Ihrer Sicht etwas, was man sozusagen als Sonderaufwand der Anstalten kalkulieren könnte, sollte, müsste?
Also Demokratiestärkung würde ich in der Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehen und nicht in der Frage, was die darin tun. Es gibt sowas wie Programmautonomie. Auch das ist ein verfassungsrechtlicher Bereich, wo die KEF definitiv raus ist. Sie kann dazu aus gutem Grund nichts sagen, weil ansonsten Druck über die Finanzierung auf das gemacht werden könnte, was als Programm geleistet wird. Genau das soll ja nicht sein. Deswegen die Unabhängigkeit. Es gibt aber einen Anspruch der Anstalten auf Bestands- und Entwicklungsgarantie. Und insoweit können die Anstalten Projekte beantragen zur Finanzierung, die in eine bestimmte technologische Entwicklung oder wie auch immer gehen. Wir prüfen, ob es sich dann um ein Projekt handelt. Das bekannteste Beispiel war Digitalisierung, wo die ARD ja 328 Millionen angemeldet hat, die wir nicht anerkannt haben, weil wir gesagt haben, ist ein laufender Umstellungsprozess. Aber der muss aus dem Laufenden bezahlt werden, zur Entlastung der Beitragszahler, aber auch möglich. Trotzdem gab es solche Dinge, DAB war so ein Beispiel, Digital Art, ja, Broadcasting, wo eine Zusatzfinanzierung stattgefunden hat, die wir jetzt abschmelzen wegen der UKW und der Simulcast-Finanzierung, damit es auch da nicht so teuer wird. Also die Möglichkeiten gibt es heute schon, müssen die Anstalten beantragen. Wir prüfen dann, ob das für Zuschuss oder zusatzfinanzierungsfähig ist. Und wenn es das ist, gibt es dafür auch Geld.
Herr Kurze, noch kurz dazu.
Naja, ich sag mal, wir diskutieren, sag ich mal, um vieles auch drumherum. Jetzt wurde eben die Frage gestellt, ja, aus Sicht der Jugend. Also, will mir jetzt nicht anmaßen, für alle zu sprechen, aber aus meinem Bekannten und Verwandten und Umfeld kenne ich keine Jugendlichen, die den Öffentlich-Rechtlichen so konsumieren, wie wir es vielleicht als etwas Ältere machen. Ja, also das ist natürlich eine andere Frage, die wir da noch diskutieren könnten, aber
vielleicht nicht im Linearen.
Ja.
Nicht linear, die nutzen das über Drittplattformen oder über Social Media oder
ja,
über
aber Funk. Was nutzen sie denn? Also sie nutzen doch nicht ausschließlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir machen uns doch da selbst was vor. Und wenn wir die Diskussion dazu nicht angeschoben hätten in Sachsen-Anhalt, vor einigen Jahren, dann würden wir heute gar nicht über Reformen diskutieren. Das muss man da auch mal ehrlich sagen. Es wurde doch immer gesagt, das war schon so, das ist immer so, wir können den Beitrag erhöhen und es kann alles so bleiben. Ja, wenn man es jetzt mal überspitzt sagt. Wir sitzen ja hier, um ein bisschen kontrovers zu diskutieren. Wir wollen ja nicht auseinandergehen, dass wir am Ende sagen, es war alles, sage ich mal, ein und dieselbe Richtung. Ein bisschen Power kann ruhig reinkommen.
Okay, dann können wir ganz schnell zurück dazu. Sie selbst haben 2023 eine Befragung von der CDU-Fraktion initiiert. Die erste Folie da drin zeigt, wie ARD, ZDF, Deutschlandradio und so weiter genutzt werden und sagen immer, der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt bei Ihnen so gut wie keine Rolle. Schauen Sie Ihre eigene Folie an. 70% ARD, 9, das sagt nichts. Dann sagt es auch nichts zu sagen, die Leute wollen nicht bezahlen.
Ich fürchte, wir können...
Also, das heißt, bleiben Sie...
Also, wir sagen nicht, dass es keine Rolle spielt.
Sie sagen bei uns, die Leute, die ich kenne, schauen das nicht mehr. Das ist nicht wahr.
Wenn ich mich richtig erinnere, war es eine Kernforderung Ihres Ministerpräsidenten, dass Ostdeutschland stärker in diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorkommt.
Und warum, seitdem kommt er auch öfter vor. Da hat sich wirklich was entwickelt und da sind wir auch froh drüber.
Warum?
Da danken wir den Anstalten.
Ich muss an der Stelle ganz radikal, da wir unsere Zeit schon überschritten haben, fehlt uns jetzt leider die Zeit über vergangene Folien und wer hat was wann angestoßen, noch zu diskutieren. Claudia, Schlusswort.
Nein, ich wollte nur sagen, dass auch die Kritiker dieses Rundfunks, auch Herr Kurze, vermutlich sehr gerne in diesem Rundfunk vorkommt. Und man merkt ja auch so eine Liebe zu diesem Rundfunk. Ja? Insofern halte ich dieses Argument... der wird nicht konsumiert von der Jugend. Das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, die Trauben hängen mir zu hoch. Also ich finde, ja. Aber Schlusswort ist es jetzt natürlich noch keines.
Also, da wir die Zeit schon überschritten haben, habe ich nur noch zwei abschließende Fragen an meine Gäste, die sich jeweils bitte mit Handzeichen beantworten lassen. Wer von Ihnen geht davon aus, dass wir noch im laufenden Kalenderjahr einen geltenden neuen Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag haben werden? Ja, es geht ja darum, was Sie, also niemand... Und
ich finde solche Fragen, ja oder nein, oder machen Sie das, es ist einfach, dafür ist es zu kompliziert. Und es damit abzuschließen, fände ich jetzt einfach schade.
Nein, ich stelle auch noch eine Frage. Nochmal bitte um Handzeichen. Wer von Ihnen geht davon aus, dass wir in eine neue Beitragsperiode 2027 starten werden? Bitte? Ja, normalerweise würde nach dem bisherigen Rhythmus ja 2027 keine Beitragsperiode beginnen, sondern das ist jetzt, also Frau Raab als, Frau Raab ist die Optik.
Wenn es eine neue gibt, dann 27.
Aber vorher nicht. Also ich verstehe die Frage nach wie vor nicht, weil es kommt ja darauf an, ob der Beitrag in Kraft gesetzt wird zum Beispiel.
Genau,
also
genau darauf kommt es an, ja. Also, wir sehen, es ist... und bleibt relativ komplex und es bleibt uns nicht sehr viel mehr für den Moment, als erstmal aufs Bundesverfassungsgericht zu warten und auf das, was sich daraus ergibt. Und ich ahne, dass das Thema Finanzierung auch im nächsten Jahr hier noch eine wesentliche Rolle spielen und für Diskussionen sorgen wird. Für den Moment sage ich dieser Runde ganz herzlichen Dank für die Erörterung. Das ist Ihr Schlussapplaus. Herzlichen Dank. Applaus